Der Märchen-Schrottcast.
Das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen.
Eine unwissenschaftliche Analyse.
Mit jetzt. Maria und Felix.
Diesmal den kürzeren gezogen, Lenchens Geheimnis. Lenchen, die mit ihren Eltern unzufrieden ist, sucht eine Fee auf, um sich Hilfe zu holen. Diese gibt ihr zwei verzauberte Zuckerstückchen, nach deren Einnahme die Eltern immer, sobald sie Lenchen widersprechen, um die Hälfte ihrer jeweiligen Größe schrumpfen. Anfangs hat Lenchen, die eigentlich Helena heißt, noch Spaß, doch mit der Zeit wird die Situation immer problematischer. Doch erst als sie sich zu Hause aussperrt und niemand ihr öffnen kann, nimmt Lenchen das Angebot einer zweiten, sehr kostspieligen Beratung der Fee Franziska Fragezeichen in Anspruch. Diese bietet ihr an, die Zeit zurückzudrehen, wenn Lenchen dafür selbst die Zuckerstückchen isst. Sie muss sich sofort entscheiden und möchte nach kurzem Zögern die Zeit zurückdrehen. Lange gehorcht sie ihren verwunderten Eltern daraufhin aufs Wort, bis diese sich darüber Sorgen machen und Lenchen ihnen alles erzählt. Überzeugt, dass die Zauberwirkung des Zuckers bereits verflogen ist, bringt der Vater Lenchen dazu, sich probeweise seinem Befehl zu widersetzen. Als nichts passiert, sind alle sehr erleichtert und können mit der Lehre aus dieser Geschichte nun in Harmonie zusammenleben.
Wir sprechen heute über Lenchens Geheimnis von Michael Ende. Wieder kein ganz traditionelles Märchen, sondern ja, modernes Märchen kann man auch nicht mehr richtig sagen, oder?
Inwiefern kann man das nicht, also weil es nicht modern genug ist?
Ja, ja, so modern ist es ja gar nicht.
Das ist schon mal ein interessanter Einstieg, weil das habe ich mich beim Lesen jetzt auch nochmal gefragt, dass es irgendwie doch sehr modern wirkt dann oft. Also dass man doch denkt, es könnte auch jetzt in der heutigen Zeit noch spielen. Also halt wie er die Stadt beschreibt zum Beispiel und so. Es ist gar nicht so alt, wie man das vielleicht erwarten würde von Michael Ende. Und dann habe ich geguckt, wann das erschienen ist. Und da kann ich jetzt gleich mal, was schätzt du denn? Soll ich dir mal sagen, wann Michael Ende gelebt hat?
Sag mir mal, wann Michael Ende.
Von 1929 bis 1995.
Okay, also ich hatte irgendwie jetzt... Ich hatte jetzt ehrlich gesagt irgendwie so Ende 40er Jahre gedacht, aber das wird wahrscheinlich eher zu früh dann sein. Dann muss das ein bisschen später passiert sein. Dann sagen wir mal Anfang 60er Jahre.
Ich habe nämlich auch so gedacht, das ist schon ewig alt, aber es ist tatsächlich erst 1991 erschienen.
Ach was, dann
und
ist das...
Das macht es jetzt irgendwie wieder logisch, finde ich, weil es wirkt wirklich gar nicht so weit hergeholt so von der Zeit, finde ich. Und dann kann ich auch gleich noch ein bisschen mehr über Michael Ende erzählen, falls du Interesse hast, weil ich habe dann den Lebenslauf gelesen. Und zwar so eine Mischung aus dem Lebenslauf auf michaelende.de und Wikipedia.
Okay.
Da möchte ich jetzt mal ein paar Fakten durchgehen. Also einmal habe ich gelesen, dass sein Vater ein Maler war aus Hamburg und die Mutter war Preziosenhändlerin. Weißt du, was das ist?
Nee.
Das hätte ich nämlich fast noch für, ach wie gut, dass niemand weiß, genommen.
Ah, sehr gut.
Weil Preziosen sind kleine Schmuckstücke, aber ich habe das Wort noch nie gehört.
Habe ich auch noch nie gehört.
Genau, und dann war der, also in Garmisch ist er geboren und dann hat er in Schwabing gelebt. Oder in Pasing und Schwabing, also in München. Und dann fragt man sich natürlich gleich, 1929 geboren, was war in der Nazi-Zeit los, ne?
Ja.
Da hat der Vater, also seine Kunst ist tatsächlich als entartet eingestuft worden. Und deswegen war halt die Familie auch nicht so...
Moment, die Kunst des Vaters?
Genau, der war ja Maler.
Ach so, ja.
Genau. Okay. Also dementsprechend war es waren sie wahrscheinlich eher dagegen eingestellt, kann man sagen. Und er, also steht auch in dem Wikipedia-Eintrag. Aber auf michaelende.de steht es nämlich gar nichts dazu.
Aha.
Deswegen war ich gleich neugierig, weil ich dachte, das ist so ausgelassen. Würde ich auch schon nicht wissen.
Da wird man gleich misstrauisch.
Er sagt selbst, er war ein schlechter Schüler und hat die Schule verabscheut. Und 1943 wurde das Gymnasium evakuiert und er kam mit der Kinderlandverschickung dann nach Garmisch zurück. Und dort hat er dann wenige Wochen vor Kriegsende seinen Stellungsbefehl zur Heimatverteidigung erhalten, Den hat er zerrissen und hat sich der Freiheitsaktion Bayern angeschlossen.
Okay.
Gut, und dann hat er Abitur gemacht, dann hat er eine Ausbildung zum Schauspieler an der Otto-Falkenberg-Schule gemacht. Das hätte ich auch nicht gewusst, zum Beispiel. Mhm. Und dann hat er auch als Schauspieler war er auch tätig quasi. Und dann war er Filmkritiker beim Bayerischen Rundfunk. Mhm. Und hat aber auch Sketche und Chansons fürs politische Kabarett geschrieben und den Schwabinger Fasching mitgestaltet, der in den 50er Jahren weltweit Aufsehen erregte. Hast du das jemals gehört?
Nee.
Also ich muss unbedingt mehr über den Schwabinger Fasching lesen, habe ich mir vorgenommen.
Ja.
Genau, und dann hat er sich auch viel mit Bert Brecht beschäftigt, weil er den sehr verehrt hat. Was für mich auch nicht der naheliegendste.
Oh ja, also mit dem Hintergrund vielleicht.
Ja, gut, aber trotzdem finde ich jetzt, also Brecht und Ende, hat man jetzt nicht das Gefühl, dass die sich so gegenseitig, oder dass der sehr inspiriert war von Brecht, wenn man ihn liest.
Du meinst, dass die sich viel zu sagen hätten, rein literarisch gesehen?
Nee, ja, naja, oder dass irgendwie ein Stil ähnlich ist oder sowas, ja, überhaupt nicht. Deswegen fand ich es trotzdem interessant. Ja. Naja, und dann ist er in eine künstlerische Krise geraten und hat dann ziellos begonnen, Jim Knopf zu schreiben. Mehr als 10 Verlage lehnten die Veröffentlichung ab. Mhm. Dann wurde es aber 1960 doch veröffentlicht und er hat direkt den Deutschen Jugendbuchpreis bekommen, was ja irgendwie auch klassisch ist, finde ich. Ne? Dass so Schriftsteller mit einem eigentlichen späteren Erfolgswerk erstmal nirgendwo ankamen oder lange gesucht haben, bis das jemand gut findet. So. Genau, und dann... Genau, dann kommt jetzt kurz ein Abschnitt über kritische Stimmen ihm gegenüber. Und zwar wurde ihm oft Eskapismus vorgeworfen. Und es hieß, er würde mit seinen positiven Märchen die Kinder nicht auf das richtige Leben vorbereiten. Mhm. Und er wurde als Schreiberling für Kinder abgetan.
Okay.
Ja, und das war für ihn auch ein Grund, dass sie dann nach Italien umgezogen sind, die Familie Ende. Dann ist Momo erschienen, auch wieder deutscher und europäischer Jugendbuchpreis. Dann ist die unendliche Geschichte erschienen. Und auf dieser michaelende.de-Seite wird die Verfilmung der unendlichen Geschichte, ja, die kommt nicht so richtig gut weg, kann man sagen. Also er hat den Film wohl gesehen und ist entsetzt.
Ja, da gibt es auch ein berühmtes Interview auf YouTube, das man sich da angucken kann dazu.
Okay, siehst du, ich wusste, du weißt auch mehr dazu.
Zur unendlichen Geschichte weiß ich ein bisschen was, ansonsten leider nicht.
Und dann steht hier, zornig zieht er seinen Namen von dem Projekt zurück. Und ein Jahr später, das ist jetzt wirklich absurd, steht hier wirklich wortwörtlich auf dieser Seite, am 27. März stirbt Ingeborg Hoffmann, Michael Endes Frau, an einer Lungenembolie, nachdem sie die Verfilmung der unendlichen Geschichte
gesehen hat. Oh Gott, wie furchtbar.
Oh. Also es war wohl ein paar Tage später, kann ich sagen. Aber hier wirkt es so, als hätte das einen direkten Sinnzusammenhang, oder? Oder halt logischen Schluss so.
Ja.
Und das ist wirklich, ich weiß nicht, ob das jetzt doch ein bisschen unfair ist, dem Film gegenüber ihm das vorzuwerfen.
Also... Gut, wir können natürlich über die unendliche Geschichte auch sprechen, das ist aber gar nicht so unser Thema.
Ja, cool, aber, die noch fangen.
Also ich finde, also ich fand als Kind tatsächlich den Film ganz toll. Mhm. Und ich finde es auch nach wie vor tatsächlich keinen ganz schlechten, also ich finde eigentlich keinen schlechten Film. Ja. Aber das ist ja immer so, ne, wenn man dann als Autor sein Werk sich anguckt, dass man sich natürlich anders vorgestellt hat und der Film ist ja auch dann ganz radikal gekürzt und da fehlt ja die Hälfte und so weiter. Mhm. Ja, klar, natürlich mag der Autor das oft nicht. So.
Ja, aber meinst du jetzt wirklich, dass es eine Lungenembolie ausgelöst hat?
Ja, wer bin ich denn jetzt hier, ein medizinisches Gutachten über diesen Fall zu erstellen? Da werde ich mich zurückhalten.
Okay, gut.
Auf jeden du möchtest Fall. Von mir hören, es war der Film.
Nein.
Der Film hat sie umgebracht.
Ich möchte den Film verteidigen. Ich finde, das ist so ein bisschen verkürzt dargestellt vielleicht. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber gut.
Ja.
Unendliche Geschichte, hast du auch das Buch gelesen?
Ich habe es nicht komplett gelesen. Ich habe es Teile gelesen. Ja.
Okay, ich habe es auch nicht gelesen. Ich habe Momo gesehen, aber ich glaube auch nicht gelesen. Ich habe da noch einiges nachzuholen, habe ich das Gefühl, bei Michael Ende.
Ich würde gerne noch mal an einen Punkt einhaken, den du gerade genannt hast. Ja, ja. Weil du ja auch gesagt hast, eskapistische Märchen.
Ja.
Und da bin ich eben auch noch mal drüber gestolpert, als wir jetzt diese Geschichte gelesen haben. Weil sich ja doch für uns immer dann irgendwann die Frage stellt, was ist eigentlich ein Märchen? So. Mhm. Und also ist das, was wir jetzt gelesen haben, ist das noch ein Märchen? Und wenn ja, warum? Das, das frage ich mich natürlich auch. Und ich kann das nachvollziehen, warum man das als Märchen bezeichnen könnte. Aber irgendwann ist natürlich auch der Punkt erreicht, wo man sagt, ist dann irgendwann jede fantastische Geschichte mit Kindern ein Märchen oder so.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, also es gibt ja schon klassische Abläufe, wie ein Märchen, wie ein klassisches Märchen eben aufgebaut ist. Ne? Mhm. Ein bisschen kommt es da, finde ich, auch schon vor, wobei ja, es ist auch wieder die Frage, wie, das ist ja schon ein sehr innerer Konflikt auf jeden Fall bei Lenchen, würde ich sagen, und nicht so eine Herausforderung, die von außen auf sie zukommt. Mhm. Also, das ist ja in Märchen, in den klassischen Märchen oft anders, dass quasi es offensichtlicher ist, was da jetzt das Problem ist. Also in dem Fall ist es ja so, dass Lenchen einfach meint, ihre Eltern wären zu streng mit ihr sozusagen, oder sie hätte zu wenig zu sagen in der Familie.
Ja.
Genau. Aber dann natürlich mit der Fee und so hat natürlich schon viel Märchencharakter noch, ne? Wobei ich es bei Märchen auch, wenn ich es jetzt einstufen müsste, finde ich diese Kategorie, die wir zuletzt ja schon hatten, übernatürliche Helfer, gar nicht schlecht. Und die Fee ist jetzt auch nicht so eindeutig einzuordnen in Sachen Gut und Böse, würde ich behaupten. Aber da kommen wir jetzt gleich noch genauer
zu. Da kommen wir gleich, genau, würde ich auch sagen, kommen wir gleich nochmal zu. Aber jetzt fangen wir erst nochmal vorne an, oder?
Genau, erzähl mal.
Gar nicht so sehr zum Erzählen, sondern ich muss sagen, du hast es mir ja geschickt und du hast mir auch nicht mitgeteilt, von wem diese Geschichte ist.
Tut mir leid, habe ich leider verpasst. Aber
ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gelesen und ich glaube, jetzt nur in meinem Dahinhalten haben wir seit wir jetzt diesen Podcast machen und seit wir diese Geschichten gelesen, habe ich, glaube ich, für mich keine bessere Geschichte gehabt.
Ja, ich dachte mir schon, dass sie dir sehr gefallen wird. Also als ich sie jetzt wieder für den Podcast nochmal gelesen habe, dachte ich, das wird der Felix mögen, weil da gleich was, das ist nicht so nur eine Fee, die einem Wünsche erfüllt, sondern da passiert richtig was und so und spannend und
ja. Und auch ganz furchtbar. Also
auch furchtbar, ja.
Ich finde auch, dass es, also es gab so in dem Mittelteil gab es eine Stelle, da ist es mir schwer gefallen weiterzulesen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich finde es wirklich ganz, ganz, ich finde es...
Ja, es freut mich, weil mir ging es auch so, darf ich kurz erzählen, wie ich auf die Geschichte kam?
Bitte, ja.
Also, es war so, ich habe ein Buch gesucht für ein Leseanfängerkind zum Verschenken. Mhm. Und ich wusste von meiner Tochter, wir haben eine Geschichte, die heißt Träum schön Vincent von Brigitte Kolloch ist die geschrieben. Und da geht es auch darum, dass die Mutter auf einmal winzig klein ist. Am Ende war das nur ein Traum. Aber das hat meine Tochter so erfreut, diese Vorstellung, dass die Mama plötzlich klein ist und im Waschbecken baden kann und keine Ahnung was. Also sie hat so Spaß daran und ich fand es irgendwie auch lustig. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich auf Instagram auch mal eine Buchempfehlung gesehen habe, wo auch die Eltern klein sind und das Kind plötzlich groß. Mhm. Und dann dachte ich so, irgendwie, das würde ich gerne wieder finden, weil das war halt eine längere Sache für Leseanfänger eben. Und habe danach ewig gesucht, habe es nicht gefunden, habe aber dafür Lenchens Geheimnis gefunden. Und dann dachte ich, dann schaue ich mir die mal an, vielleicht ist das ja was ich verschenken kann. Habe ich dann gelesen und war mir dann nicht so sicher, ob ich das verschenken möchte, weil ich es wirklich auch ganz schön krass finde zwischendurch. Also dann dachte ich so, nee, ich glaube, zum Verschenken finde ich dann fast heikel, muss ich sagen, weil es richtig gruselig auch ist dann.
Also, und es rührt von allen Urängsten durch. Ich wollte eigentlich wirklich den ersten Satz nochmal erwähnen, weil es ging, als ich es gelesen habe, ne?
Ja.
Ich habe den ersten Satz gelesen und habe mir gedacht, das ist super. Großartig. Erzähl. Also, ich möchte den ersten Satz nochmal vorlesen. Lenchen war ein ungemein liebenswürdiges kleines Mädchen, solange ihre Eltern vernünftig waren und folgsam taten, was sie von ihnen verlangte.
Ja, das ist wirklich schön. Das kommt aber auch immer mal wieder, dass dann doch auch sehr liebevoll dazwischen zugeht. Auch, dass sie dann, da steht dann auch irgendwo, weil die Eltern, also, nee, wir erzählen es ein bisschen chronologisch jetzt, oder?
Ja, ja, genau. Also, ja.
Genau, sie möchte halt einfach mehr zu sagen haben zu Hause, kann man sagen, oder? Und muss
ja, also kann man so sagen.
Die Beispiele, was ihr da gegen den Strich geht, sind auch wirklich sehr verständliche Verbote. Also nicht 3 Eis zu essen, sondern vielleicht nur 2 reichen auch und so. Also ja. Es wirkt jetzt nicht so, als wäre sie völlig unter der Fuchtel ihrer Eltern, muss man sagen. Aber es ist ja halt trotzdem nicht genug, sag ich mal. Und ja, deswegen will sie einfach mehr Mitbestimmungsrecht sozusagen. Und dann kommt sie eben zu einer Fee. Wie sie dahin kommt, das finde ich auch sehr schön beschrieben. Auch generell finde ich dieses Detailreichtum in den einzelnen Szenen und so sehr schön. Aber gut, da wollen wir jetzt nicht zu viel verraten, oder?
Nee, ich glaube, wir gucken mal, dass wir so ein bisschen durchkommen und da so auf die
springenden
Punkte zu sprechen
genau,
kommen,
ja. Dann geht sie zu der Fee und die hilft ihr dann eben mit diesen Zuckerstückchen. Die flößt sie dann den Eltern heimlich ein.
Darf ich ganz kurz was zur Fee nochmal sagen?
Ja.
An dem Moment, weil das ist eigentlich auch eine Szene, weil die ja echt auch witzig geschrieben ist, gell? Mhm. Weil das Lenchen ja dann auch wieder gesagt, so die Eltern gehorchen mir nicht und die Fee dann sagt so, ja, das ist ja allerhand und
ja, ganz mitfühlend, irgendwie. Ja, genau.
Ja, ja, und das Interessante ist, es macht ja in der Szene irgendwie so in dem Dialog von beiden total Sinn, aber für uns als Leser wirkt es natürlich total absurd, weil diese Ausgangssituation oder diese Prämisse von meine Eltern gehorchen mir nicht, ja für uns irgendwie mit der Distanz, die man als Leser hat, quasi alles umdreht, als wie man sonst kennt, weil sonst sagt es ja immer ja so, die Kinder
gehorchen eigentlich, ja.
Ja, und so weiter, ne?
Ja, genau.
Und das erzeugt natürlich auch so einen Humor, der ja quasi dann für uns als Leser total offensichtlich ist, aber für die Figuren in der Erzählung nicht als Humor sozusagen erkennbar ist. Das finde ich irgendwie ganz, ganz spannend gemacht.
Ja, auf den Punkt komme ich später auch nochmal genauer, aber nicht auf den Humor. Das war jetzt gut, dass du es erwähnt hast. Ja, oder weil sie auch dann eher sagt, sie sind über... Das Problem ist, dass sie in der Überzahl sind, aber wenn sie nicht mehr so groß wären, dann ist es vielleicht auch nicht so schlimm, dass sie mehr sind als sie.
Genau, ja, ja.
Genau. So, und deswegen haben sie dann den Plan, sie klein zu zaubern. Also eigentlich muss man sagen, die Fee hält sich da relativ zurück. Das ist schon Lenchens Gedankengang. Und das ist wieder was, was mir jetzt gerade auffällt, dass man ja oft empfiehlt, dass wenn Kinder zum Beispiel Streit haben oder ein Problem haben, dass man sie eher dazu befähigt, ihre eigene Lösung zu finden, als selbst eine Lösung anzubieten. Also, dass man sie im Gespräch darauf bringt, was jetzt gut zu tun wäre. Und das macht die Fee ganz gut, würde ich sagen. Weil Lenchen auf die Idee kommt, dass sie kleiner sein müssten. Und dann kommt das erst zustande, dass die Fee sie klein zaubert. Aber eben so, dass sie es immer um die Hälfte nur schrumpfen, also pro Widersetzen. Dann nehmen sie eben diese Zuckerstückchen ein, dann geht es erstmal eine Weile gut und wenn sie dann das erste Mal was machen, was Lenchen halt nicht möchte, schrumpft der Vater zuerst. Die Mutter dann hinterher auch. Genau, dann geht es halt immer so weiter. Also am Anfang klappt das, haben die Eltern sich da noch nicht so eingefunden, dass sie direkt checken, dass sie nicht mehr widersprechen dürfen, oder? Also es dauert eine Weile, bis sie das sein lassen mit dem Widersprechen. Da sind sie dann schon ganz schön klein. Also zwischendurch war es mal 46 cm, 42 cm, dann sind es 23, 21. Bis dahin findet Lenchen echt noch lustig, legt sie in ihr Puppenbett zum Schlafen.
Und das finde ich übrigens auch interessant, dass ich den Eindruck habe, ich weiß nicht, ob das individuell unterschiedlich ist, das kannst du mir aber auch sagen, wie es bei dir ist, dass ich zu einem Zeitpunkt es schon super gruselig und furchtbar finde, als Lesenchen es noch sehr lustig finde.
Ja, naja, weil man natürlich dann schon weiterdenkt auch.
Ja, ja, und das kann nicht gut gehen, weiß man ja doch relativ schnell. Und man guckt da so ein bisschen zu wie die weiß ich nicht, die Kapelle, die auf der Titanic spielt oder so. Mhm. Man, man merkt, sie hat da große Freude dran, aber sie versteht gar nicht, was da jetzt eigentlich passiert und dass das eigentlich ein komplettes Desaster ist.
Also man muss sagen, nachts hatte sie, glaube ich, dann schon auch mal Angst, ne? Genau. Mhm, genau. Nachts hat sie dann schon mal Angst, weil sie ganz alleine sich fühlt und so und die Eltern halt so klein sind und sie nicht mehr so richtig beschützen können, gefühlt. Und da kippt es ein bisschen, aber dann nächsten Morgen ist wieder alles gut, was man ja auch kennt, dass man nachts sich so Sorgen macht um irgendwas und morgens ist es gar nicht mehr so schlimm. Genau, dann hieß hier, dann frühstückte sie und vergaß auch nicht, einen kleinen Unterteller mit Müsli auf den Boden zu stellen, damit die Eltern etwas zu essen hatten. Sie war eben ein sehr fürsorgliches kleines Mädchen. Also es wird auch immer wieder betont, dass sie doch auch sehr positive Eigenschaften hat, oder?
Ja.
Und andersrum aber auch, als sie sich dann nämlich verletzt und Hilfe möchte, steht dann hier auch, dass die Eltern dann auch kommen, ein bisschen zögernd. Und dann steht hier nämlich, dass sie es eben nicht aushalten können, ihr kleines Mädchen weinen zu hören.
Genau, weil das fand ich eben auch, das war ja auch so eine Stelle, die mir schon ist mir auch richtig ans Herz gegangen, weil davor haben sie ja noch Angst vor ihr gehabt.
Ja, voll.
Was ich auch schon furchtbar finde, wo die Eltern sagen, wir haben Angst vor dir und so,
weil das
Lenchen da ein bisschen eskaliert und die Eltern verstecken sich dann.
Ein bisschen eskaliert, ja.
Verstecken sich dann. Und dann, aber sobald es dann dem Kind trotzdem, also sich das Kind verletzt und es dem Kind schlecht geht, kommen sie dann trotzdem sofort wieder und, wie du sagst, etwas zögerlich, aber es ist trotzdem keine Frage, dass sie dann da irgendwie helfen wollen, obwohl sie ja gar nicht richtig helfen können, weil sie ja klein sind, aber dann halt Tipps geben und so.
Ja.
Und das ist ja auch wirklich so diese totale Bedingungslosigkeit von der Liebe eigentlich zeigt.
Ja.
Dass selbst wenn irgendwie was schiefgelaufen ist und wenn, auch wenn eigentlich unverzeihliche Sachen vorher passiert sind, dass man das dann trotzdem wieder verzeihen muss.
Ja.
Weil es eben, ja. Weil, ja, das ist ja Liebe irgendwie.
Ja, ich denke, das macht schon Eltern-Kind-Beziehung oft sehr speziell aus, ja. Absolut. Und dann ist eigentlich schon eine sehr gruselige Situation, als dann Lenchens Kumpel mit seiner Katze vorbeikommt und die Katze fast die Eltern auffrisst. Und da wird Lenchen vielleicht das erste Mal so richtig klar, wie gefährlich das eigentlich jetzt war, oder? Und dass sie ihre Eltern jetzt so eigentlich auch verlieren hätte können, quasi, oder?
Und das wird ihr ja auch nochmal dann richtig vor Augen geführt. Das wird dann nicht so drüber weggegangen mit dieser Katze, sondern die Eltern erzählen es dann eigentlich nochmal relativ plastisch, dass wenn das nicht passiert wäre, dann wären wir jetzt gefressen worden. Und
dann hätte sie ins Waisenhaus gemusst und so, also es, machen ihr schon den Ernst der Lage sehr klar. Und dann sperrt sie ja die Eltern in die Vitrine, damit ihnen nichts mehr passiert. Aber aus der Vitrine heraus können sie ihr dann erst recht nicht helfen, wenn sie denn den Schlüssel nicht dabei hat. Deswegen geht sie ja dann nochmal zur Fee. Willst du jetzt dazu noch was sagen, zu den Stellen, zu dem Gruselteil?
Zu dem Gruselteil. Ich finde, ehrlich gesagt, ab der Stelle, wo es Lenchen klar, ich glaube, das ist eigentlich das Interessante, ab der Stelle, wo Lenchen der Ernst der Lage klar wird, ist es mir leichter gefallen, das zu lesen, weil ich mir dann das Gefühl hatte, okay, jetzt ergibt sich eine Möglichkeit, dass sich das Ganze wieder zum Besseren wendet. Und davor hat man ja quasi so ihr auf dem Weg in den Abgrund zugeguckt.
Ja.
Und weil sie es ja sozusagen nicht umrissen hat, das hatten wir ja vorhin.
Mhm.
Und ich glaube, in dem Moment, wo ihr eigentlich das klar wurde, wie schlimm es eigentlich ist, ist ja dann für uns, oder für mich war das zumindest dann ein Moment der Entspannung, weil man denkt, okay, jetzt kann sich aber auch etwas entwickeln daraus.
Und
deswegen fände ich es ab da auch dann nicht, eigentlich ist dann fast das mit der Katze der Höhepunkt, oder?
Ja, finde ich auch, obwohl danach ja steht, dann hat sie es auch schon wieder vergessen und spielt draußen, aber es ist trotzdem für mich auch der Höhepunkt, dass sie es trotzdem. Also ich finde, ab da arbeitet es auf jeden Fall in ihr, habe ich den Eindruck, ne?
Ja, ja.
Ja. Genau, und dann geht sie ja eben dann doch nochmal zur Fee, obwohl die ja von Anfang an gesagt hat, es wird sehr teuer, die zweite Beratung, und sie so, nö, brauche ich ja dann nicht, die zweite. Ja, und dann ist eben diese Frage, und das finde ich auch ganz schön, dass die Fee so sagt, dass es eben im Leben öfters so ist, dass man nur eine gewisse Zeitfenster hat, eine Entscheidung nochmal rückgängig zu machen. Wenn man dann nicht handelt, dann bleibt es auch so, wie es ist.
Mhm.
Und deswegen sagt sie, sie muss sich jetzt schnell entscheiden, weil sonst ist diese Zeit abgelaufen. Und das ist ja sehr wahr, kann man sagen. Genau, und deswegen hadert Lenchen erst, aber entscheidet sich ja dann dafür, selbst das zu schlucken. Und ich muss sagen, ab da ist es aber dann auch nochmal belastend, finde ich. Weil diese Phase, wo die Eltern dann ahnungslos sind, weil die Zeit wurde ja zurückgedreht, die können sich auch nicht erinnern. Und sie da ganz alleine als Kind damit umgehen muss und die gar nicht wissen, was los ist. Diese belastende Phase, dass du als Kind ein schreckliches Geheimnis eigentlich hast und dich nicht traust, mit jemandem drüber zu sprechen.
Ja.
Und das so auf dir lastet und jeden Tag und jede Sekunde eigentlich du daran denken musst, dass du das nicht tun darfst, also nicht widersprechen zum Beispiel. Das ist schon auch, finde ich, sehr belastend, das zu lesen.
Ja, da hast du recht.
Genau, und das löst sich aber ja dann auf, weil ja dann die Eltern doch misstrauisch werden, wie brav ihre Tochter jetzt mittlerweile ist und das dann auch nicht mehr schön finden, weil sie gar nicht mehr wiedererkennen. Und daraufhin der Vater, auf den ich gleich auch nochmal zu sprechen komme, dann überzeugt ist, dass das gar nicht mehr im Körper sein kann, weil Zucker ja irgendwann die Wirkung nachlässt davon und ja.
Und das ist eigentlich das Einzige, was ich nicht gut finde an der Geschichte.
Ja, das Ende mag ich auch nicht so, das stimmt. Also das vor allem, weil es halt gar so...
Ja, und vor allem, warum ist es denn vorher nicht so?
Dass die Wirkung nachlässt bei den Eltern. Naja, da geht es ja gar nicht so lange, es sind ja nur ein paar Tage, oder? Und in dem anderen Teil, da wirkt es dann so, als wäre es wochenlang. Aber vielleicht ist es auch... Ich weiß es nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch so ein bisschen eine Metapher ist mit... Wenn man Angst vor oder wenn man an was glaubt, dann passiert's oder so. In der Richtung vielleicht. Dass Lenchen halt überzeugt war, dass das stimmt, was die Fee sagt. Und dann ist es auch so passiert. Und später sät dann der Vater Zweifel, ob das überhaupt noch so stimmt. Und dann passiert's auch nicht mehr. Ich weiß es nicht. Dass man sagt, an ich Wunder weiß, also, muss man glauben. Also auch wenn es kein wirklich schönes Wunder ist. Aber.
Mir kam es ehrlich gesagt ein bisschen wie ein billiger Trick vor, als
da wieder hätte, rauszukommen.
Als hätte der Autor selber nicht so ganz genau gewusst, wie er das jetzt zum Ende bringt.
Und
hat sich dann für so ein bisschen die einzige Lösung entschieden, die ihm so eingefallen ist, aber die auch nicht so richtig überzeugend ist. Also für mich jedenfalls.
Voll. Und dieses Friede, Freude, Eierkuchen-Ding ist ja dann auch total unrealistisch und so. Aber es könnte man ja auch so ironisch ein bisschen sehen. So, ja, dann war natürlich, ab dem Moment war nie wieder Streit in der Familie. So, ja, klar.
Ja. Wobei ich das irgendwie auch ein Stück weit nett finde, dass die Moral eben nicht ist, von wegen die Kinder müssen den Eltern gehorchen, das hätte man ja auch irgendwie, es wäre vielleicht beim alten Märchen der Gebrüder Grimm so gelaufen halt, dass die seitdem halt einfach nie wieder widerspricht oder so, keine Ahnung.
Aber ich fand schon, dass die Moral ein bisschen so ist, ehrlich gesagt.
Aber ich finde, das wird ja schon aufgelöst dadurch, dass es eigentlich am Ende so ein wechselseitiges Verständnis hergestellt wird und das wird ja auch hervorgehoben.
Ja.
Und das finde ich eigentlich gut, so. Hat mir gefallen. Findest du nicht?
Also ich fand es nicht genug, vielleicht nicht genug hervorgearbeitet. Also ja, es ist in so einem Halbsatz so ungefähr, wenn widersprechen sie sich nur noch, wenn es tatsächlich notwendig war und nicht mehr nur einfach bloß so. Ja, das stimmt schon, aber ich finde es auch, also ich weiß nicht, so ganz glücklich war ich auch nicht damit, muss ich sagen.
Okay.
Ich gehe erstmal noch, weil es näher an der Geschichte ist, auf diese Eltern ein, was mir total gegen den Strich geht.
Oha.
Der Vater ist halt so der pragmatische, naturwissenschaftliche Typ, der das alles so direkt analysiert und einordnet und auch ruhig bleibt. Und die Mutter bewundert ihn auch dafür, wie ruhig er bleiben kann. Aber sie, wenn sie das erstmal schrumpft, sie wird direkt ohnmächtig sogar. Und da muss ich sagen, das ist mir so richtig nochmal aufgefallen, wie oft früher auch in Geschichten Frauen ohnmächtig wurden. Das ist doch überhaupt nicht realistisch. Wie oft hast du es denn in deinem Leben erlebt, dass jemand ohnmächtig wurde?
Ja, wenig.
Wenig oder nie? Ich glaube, ich so kann. Also ich fände es einfach total bescheuert, weil ich muss sagen, ich habe als Kind mit meiner Schwester, weiß ich bis heute, auch bei den Barbie-Puppen öfters mal gespielt, dass die ohnmächtig werden. Und das kam nicht von ungefähr, kann ich sagen.
Wahrscheinlich nicht.
Und es hat halt sowas Absurdes und Schwächefälle, Schwächeanfälle, Nervenzusammenbrüche, Ohnmacht. Ja. Das ist halt so typisch schwache Frau, finde ich.
Das stimmt,
okay. Diese Hilflosigkeit und so. Und er ist dann der Macher und er weiß genau, weil, also da wollte ich auf die Mathematik kurz noch eingehen. Wir wissen ja, dass das eine geometrische Folge ist, die da beschrieben wird, mit dem immer halbiert, die Größe immer halbiert. Und das kann ja keine Nullfolge sein, weil das sagt ja auch der Vater, dass es wissenschaftlich erwiesen, dass sie nie verschwinden werden.
Ja.
So viel zur Mathematik. Und das weiß er natürlich auch. Und so weiß er immer, was eigentlich gerade Sache ist. Und so.
Ja.
Und ich glaube auch, er ist das, der sie rettet, oder? Mit der Katze. Ich weiß gar nicht, ob er das ist. Das müsste ich jetzt nochmal nachschauen.
Wahrscheinlich war es er.
Weil ich zum Glück die Schere aus dem Verbandskasten mitgeschleppt hatte. Genau. Er hatte schon so eine Vorahnung. Ohne diese Waffe wären sie verloren gewesen. Also es ist halt so eine ganz klare Rollenverteilung. Und ich meine, es war ja auch immerhin 1991, muss man ja jetzt auch mal sagen. Mhm. Also da finde ich schon, das nervt ein bisschen.
Aber darf ich da trotzdem was dazu, also auch was Positives dazu sagen?
Ja, gerne.
Ich weiß, das ist... Also du hast ganz bestimmt recht und ich möchte dem gar nicht widersprechen. Und Punkt. Was mir trotzdem gut gefallen hat und was ich eigentlich auch etwas finde, was dieser Geschichte sehr gut getan hat und was ich bei vielen anderen Geschichten total vermisst habe, die wir bisher gelesen haben, ist diese, dass man eine ehrliche Liebe und Zuneigung zwischen den Eltern auch gespürt hat.
Mhm.
Also, dass das irgendwie auch, auch mal eine positive Beziehung zu sein scheint.
Die weil sie zu ihm so aufschaut, oder? Weil sie ihn so bewundert. Nein, tut mir leid. Ja, es stimmt schon. Nein.
Okay, ist ja gut.
Nein,
okay, ist es eine toxische Beziehung?
Nein.
Der Mann ist der Patriarch, du hast völlig
recht. Er sorgt gut für sein Frauchen. Das ist schon so.
Ja, du hast ja recht.
Es tut mir leid, nein, ein bisschen finde ich es schon. Also ja, es stimmt. Die sind, also, aber es ist auch ganz klar, wirklich, finde ich, also es wird schon auch dieses, sie sind dann ein Team ein bisschen gegen Lenchen auch dadurch herausgearbeitet, finde ich.
Ja, aber das ist doch gar nicht schlecht. Ich meine, es ergibt sich doch aus der Geschichte, dass das so ist.
Ja, natürlich, aber ich finde halt, weil man am Anfang ja denkt, sie hat überhaupt nicht recht. Ich will die jetzt auch nicht zu sehr klein nehmen. Also wie gesagt, also ich finde auch, dass die schon irgendwie ein gutes Team sind, die beiden. Aber ich finde halt auch, dass man ein bisschen merkt, was, also es heißt ja immer, Einzelkinder wären tendenziell verwöhnt und so. Und ich finde aber genau die gleiche Gefahr liegt aber auch darin, dass man halt als Einzelkind von den Eltern immer schon irgendwie überstimmt wird, beziehungsweise, dass man halt einfach, wenn man als Kind dann alleine ist, doch oft so Mitläufer ist mit den Sachen, die halt die Eltern gut finden. Und wenig Rücksicht auf das Kind genommen wird oder halt auch wenig sich reinversetzt wird vielleicht. Und wenn mehr Geschwister da sind, dass dann die Kinder halt dann doch machen, was sie wollen, mehr oder weniger, weißt du? Und dass halt auf so ein Kind konzentriert mehr geguckt wird auch und das einfach mehr unter Kontrolle auch von den Eltern ist und so. Ich finde, das ist genauso könnte man das halt auch nachteilig sehen dann. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass Lenchen in der Geschichte Einzelkind ist, sie sagt ja auch, die Eltern sind in der Überzahl. Und ich glaube schon, dass Eltern, die mehrere Kinder haben, einfach mehr den Blick dafür haben, dass ein Kind halt auch einfach Kind ist, weißt du? Und dass man auch nicht, was am Ende halt steht, deswegen gefällt es mir vielleicht auch nicht so, dass sie dann nur noch sich beschwert, wenn es notwendig ist.
Mhm.
Das ist ja was, was du eigentlich von Kindern gar nicht erwarten darfst.
Ja, naja, das stimmt. Genau. Aber ich bin echt, ich weiß nicht so genau, was die pädagogische Botschaft sein könnte, die besser wäre. Bin ich noch ein bisschen am Überlegen.
Ja, vielleicht schon, also schon in die Richtung, aber ich finde halt dieses Rigorose, beide beschweren sich nur noch, wenn es notwendig ist, ist schon auch viel verlangt von dem Kind einfach. Gerade die Pubertät steht ja auch noch bevor, das muss man auch sehen.
Ja gut, aber da werden diese Rollen auch dann nochmal neu ausgekämpft, vermutlich.
Ja.
Ja, also, ja, mir hat es eigentlich, ich fand es mal erfrischend, dass die, wir haben das letzte Mal über schwache Elternfiguren gesprochen, wenn du dich noch erinnerst. Und da habe ich das irgendwie auch gesagt, glaube ich, dass ich den Eindruck hatte, dass bei vielen Geschichten, die wir gelesen haben, dass die Eltern so unglaublich schwach waren die ganze Zeit. insbesondere auch die Väterfiguren auch das letzte Mal, wenn du dich erinnerst. Deswegen hat mir das diesmal gut gefallen, dass, weißt du, wenn die Elf, du hast natürlich völlig recht, es ist eigentlich wieder nur der Vater, die Mutter kommt viel zu kurz und das hätte man mit Sicherheit anders machen können.
Die Mutter versorgt aber, sie ja, als sie sich verletzt hat.
Immerhin das. Weiß ich gar nicht, war sie das dann mit dem
Pflaster?
Spüle? Echt? Weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Es könnte auch sein, dass das doch auch der Vater war, dass der dann sagt, schneid dir den Finger und so.
Hast du
dir wirklich schneid dir den Finger.
Mutter. Stimmt, der Vater sagt dann, geh schnell ins Bad. Also der Vater,
ist für die pragmatische,
genau.
Der ist für die Lösung zuständig, die Mutter ist für die Empathie zuständig.
Aber die Mutter sagt auch dann Verbandskasten und so. Also ein bisschen.
Die Mutter sagt, du Arme.
Ja, aber auch, sie fügt noch hinzu, was sie holen soll und so. Also so, und mit vereinten Kräften machen sie das dann mit dem Pflaster und so. Also mit Pflastern kennt sich die Mutter noch aus.
Okay, na schau. Ja, aber wenn wir diesen Anker in der Geschichte nicht gehabt hätten von den Eltern, von denen wir das Gefühl haben, die wissen, was zu tun ist, dann wäre es ja wirklich ganz düster.
Ja,
und das ist ja schon auch das, was sich Kinder wünschen, dass die Eltern dann im Zweifelsfall diese Lösungen dann haben.
Ja, schon, deswegen hat sie auch gleich in der ersten Nacht schon Angst und so. Also,
ja.
Das merkt man schon. Und jetzt ist ja auch irgendwie, finde ich, schon auch ein bisschen weit gegriffen sehen auf, wenn man selber, wenn die eigenen Eltern älter werden und schwächer werden und man als Kind damit erstmal umgehen muss, dass die jetzt einen einfach nicht mehr so beschützen können.
Ja.
Und dass du jetzt eigentlich die beschützen willst und solltest.
Genau.
Ich finde, darauf ist das ja auch so ein bisschen eine Metapher.
Ja, klar.
Ja, wir haben noch gar nicht genug über die Fee gesprochen. Also wir haben ja angeteasert, dass die Fee ein übernatürlicher Helfer sein könnte, aber auch vielleicht ein bisschen in einem nicht nur guten Sinne. Wie findest du denn die Fee?
Also ein Großteil der Geschichte hat man als außenstehender Leser das Gefühl, dass, wie du sagst, die Fee vielleicht gar keine so gute Fee ist, weil sie doch irgendwie so ein bisschen das... Am Anfang quatscht sie ja schon rein in die Nummer. Muss man ja sagen.
Ja, ich finde aber,
sie bestätigt sie ja schon und sagt, ja, das ist ja ganz furchtbar mit deinen Eltern und da kann man schon was machen und so.
Mhm.
Also ich finde am Anfang, also am Ende versucht sie sich ja wieder rauszureden, die Fee, und sagt, ja, also das ist jetzt deine Entscheidung und ich will dir nichts raten, das mach mal, wie du denkst, aber da windet sie sich halt auch ein bisschen raus. Am Anfang, finde ich, ist sie schon eher sehr supportive, was das angeht.
Sie waren sie aber ja auch vor, mit der zweiten Beratung und so.
Ja, das stimmt, aber das wirkt so ein bisschen wie das Kleingedruckte.
Also ja, ich bin mir auf jeden Fall sicher, die Fee weiß von Anfang an, dass das keine gute Idee ist.
Ja, absolut.
Da sind wir uns beide einig.
Und dann ist die Frage, ob die Fee trotzdem so ein pädagogisches Ziel verfolgt, dass sie dann denkt, über Umwege bekommt sie dann das Lenchen doch dazu, dass es am Ende dann dadurch, dass dann sich alles in der Familie verbessert, so wie es ja auch dann am Ende ist. So ein bisschen wird es ja dann auch in der Geschichte etwas nahegelegt, weil es ja dann irgendwie sogar, glaube ich, heißt, dass dann durch das Wirken der Fee dann doch etwas passiert ist, wenn auch anders, als es ursprünglich gedacht war, irgendwie so, heißt es da, glaube ich. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und dadurch legt dann natürlich der Text so ein bisschen nahe, dass vielleicht es doch ein Plan der Fee auch ist. Andererseits, wie gesagt, sie windet sich ja auch dann so ein bisschen raus und sagt auch so, ja, also das wirst du ja eh nicht wollen und ich sag's dir nur, dass du es zurücknehmen könntest. Das weiß man halt nicht, ist das so ein durch die Hintertür etwas anbieten quasi und so tun, als würde man es nicht tun.
Ja, also auf jeden Fall finde ich, wirkt die Fee halt sehr so, dass sie sagt, da so erfährst du jetzt mal, wie es im Leben so zugeht. Also weißt du, dass sie so auch ihr gegenüber schon was sehr Belehrendes hat und mit diesem, du hast nur dieses Zeitfenster, sonst wird dir öfter so gehen und so. Vielleicht hat mich die Kritik zu Herzen genommen, dass er die Kinder nicht genug aufs Leben vorbereitet.
Ja, vielleicht.
Vielleicht wollte er das durch die Fee mal verändern.
Also ich würde sagen, wenn ich drüber nachdenke, wirkt die Fee doch etwas manipulativ.
Mhm. Ja, ich finde auch, dass sie nicht nur gut gemeint rüberkommt. Und es ist ja auch so, dass beim ersten Mal die Fee in ihrer Behausung, dass es sehr schön ist auf jeden Fall. Mhm. Und beim zweiten Mal ja sehr stürmisch und Eis und kalt und Winter. Also das, finde ich, stellt ja auch dar, beim ersten Mal fühlt man sich wohl und wird so eingelullt und entscheidet dann irgendwas und beim zweiten Mal gibt es dann das böse Erwachen oder die eiskalte Wahrheit sozusagen, mhm, oder? Finde ich auch, dass es so ein bisschen sehr bildlich ist. Und was ich aber auch interessant finde, die Eltern erfahren ja zweimal von der Fee. Einmal ja, als es mit dem Schrumpfen losgeht.
Ja.
Und dann nochmal, als sie ja das Ganze nicht mehr wissen und dann das Lenchen ihnen gesteht, warum sie jetzt so artig ist. Ja. Und da finde ich auch interessant, wie die Eltern auf die Fee reagieren. Beim ersten Mal sagt die Mutter dann, eine schöne Fee. Ich muss sagen, diese Person gefällt mir nicht. Da gehst du mir nie wieder hin, hörst du?
Und das Was auch ganz schön selbstlos ist, gell? In dem Zusammenhang. Sie könnte auch sagen, da gehst du jetzt sofort wieder hin und machst das rückgängig.
Also ja, okay, weiß ich nicht. Aber ich finde auch, dass es schon rauskommt, dass die Eltern halt schon sehr dominant sind mit ihr dann, wenn sie solche Ansagen bringen. Also, dass sie halt auch noch nicht mal hinterfragen, warum ist mein Kind überhaupt zu dieser Fee gegangen, sondern direkt schimpfen und sagen, da gehst du nicht mehr hin, Punkt.
Echt? Also, ja, ich habe es anders gelesen. Ich hab's wirklich eher fürsorglich gelesen, ja. Weil obwohl ja die Mutter ja die Leidtragende jetzt gerade ist, absolut die Leidtragende, sie sagt, sie die Tochter beschützen möchte vor dieser merkwürdigen Fee und sagt, da gehst du nicht mehr hin, auch wenn das eigentlich ja realistisch betrachtet die einzige Möglichkeit ist, das wieder rückgängig zu machen.
Ja, das stimmt.
Also
ja.
So habe ich es eigentlich gelesen.
Andererseits empfindet sie natürlich die Fee dann als böse und traut ihr vielleicht dann auch einfach nicht über den Weg, dass sie wirklich was wieder gut macht, oder?
Ja, ja, ja. Schon, klar.
Naja, aber und dann beim zweiten Mal, wo sie denn von der Fee erfährt, Moment, genau, und dann sagt sie, das ist ja unerhört, rief Mutter, diese Fee ist ja eine grässliche Person. Und da kennen sie aber ja dann auch, dass die Fee das rückgängig gemacht hat, eigentlich, und stehen dann trotzdem hinter ihrer Tochter, mehr oder weniger, weil die jetzt so gelitten hat wahrscheinlich, oder? Und dann steht nämlich, ja, pflichtete Vater bei, man sollte ihre Tätigkeit gesetzlich verbieten.
Ist auch witzig.
Also da sehen sie auch nicht, wie du meinst, dass die Fee ihnen ja im Endeffekt geholfen hat, ein schöneres Leben zu führen.
Naja, da wissen sie auch noch nicht, wie es am Ende dann ausgeht.
Ja, mir ist noch eine Geschichte dazu eingefallen. Und zwar gibt es einen Journalisten, der hat mal mit seinen Kindern so ein Experiment gemacht und ein Buch drüber geschrieben, dass sie, ich glaube, für eine Woche oder so, die Kinder des Sagens hatten sozusagen. Also es gab so ein paar Regeln, was halt gar nicht ging, aber ansonsten, sie hatten, glaube ich, ein Budget zur Verfügung und durften halt alles selber entscheiden und die Eltern mussten ihnen folgen.
Okay.
Und das ist daraus entstanden, dass halt auch das Kind gesagt hat, immer bestimmst du alles, und der Vater so dachte, hä, mir kommt es gar nicht so vor, dass ich so viel entscheide, ihr seid doch eigentlich voll mitbestimmend und so bei uns in der Familie. Und dann halt das so ein bisschen ad absurdum geführt werden sollte. Ja. Nicht ad absurdum, aber halt es mal umgedreht werden sollte, damit man mal sieht, was alles. Und ich fand das Experiment eigentlich voll interessant. Also ich habe mir damals vorgenommen, wenn es sich irgendwie anbietet, würde ich das vielleicht auch mal ausprobieren, wenn mein Kind alt genug ist, weil es ist ja dann nur für eine begrenzte Zeit. Und ich glaube, es wird einem halt doch einiges dann deutlicher, wenn man es mal umdreht. Bestimmt. Und ich glaube, da kann man dann auch viel von lernen für die Zukunft danach.
Ja, bestimmt.
Und auch vielleicht bestimmte Sachen, wo man sein Kind vielleicht gar nicht so selbstständig eingeschätzt hätte. Zum Beispiel würde man vielleicht denken, die kaufen dann nur Schokolade, was ja Lenchen am Anfang sogar auch macht. Also, dass sie dann Kekse zum Abendessen isst. Aber vielleicht dann sogar merkt, das stimmt gar nicht. Vielleicht ernähren die sich sogar gar nicht so ungesund von alleine oder so. Also ich könnte mir vorstellen, dass es einige Überraschungen bereithält, wo du danach dann denkst, ich kann meinem Kind doch schon mehr zutrauen, als ich dachte.
Ja. Wir sollten jetzt mal zur Frage kommen.
Ich stelle meine Frage diesmal zuerst. Und zwar ist es so, als der Vater zum allerersten Mal geschrumpft ist und er sich dann vor dem Spiegel betrachtet und wundert, sagt er, tatsächlich, Das kommt mir aber sehr ungelegen. Was werden die Kollegen im Büro sagen? Ich soll doch gerade zum Abteilungsleiter befördert werden. Und irgendwie dachte ich so, das ist so typisch menschlich, dass man in so einem Überraschungsmoment an was ganz Absurdes denkt als allererstes als Konsequenz. So, du denkst, hä, warum hat mich das denn in dem Moment jetzt interessiert? Da gab es doch viel größere Probleme zu bewältigen. Und da wollte ich dich fragen, ob du sowas auch kennst aus deinem Leben.
Ja, es war ein bisschen ähnlich, es war aber auch ein bisschen etwas anderes. Da ist der hoffnungslose Optimist, glaube ich, in mir durchgeschlagen, wo ich dann versucht habe, eine Situation für mich so zurecht zu lügen, dass doch noch was Gutes dabei rauskommt.
Ja.
Und zwar, das war letzten Sommer im Urlaub, hatte ich doch einen kleinen Unfall, wenn du dich erinnerst, ich weiß gar nicht, ob wir hier darüber gesprochen haben, und habe mir da so eine Fraktur am Unterarm zugezogen und musste dann auch in den Gips und so. Und ich weiß noch, als ich dann da in dem Auto saß, ich glaube auch schon mit dem eingegipsten Arm, dass ich mir gedacht habe, naja, meine linke Seite ist ja die schwächere, weil ich ja sonst auch immer so mal so, so Rücken-Nacken-Probleme habe oder so.
Ja.
Dann habe ich gedacht, die linke Seite ist ja meine schwächere. Und wenn ich da jetzt einen Gips habe, vielleicht hilft mir das, das auszugleichen als Training sozusagen.
Aha. Ja, aber das kenne ich von mir auch. Und das macht ja auch der Vater, dass man es immer gleich positiv dreht so ein bisschen. Oder zumindest halt nicht nur aufs Negative acht. Also ein bisschen macht das, finde ich, auch der Vater. Ich habe jetzt gerade nicht das Beispiel dafür. Aber wo ich mich auch wieder erkannt habe, dass man es pragmatisch nimmt und auch so direkt versucht, was Positives dran zu sehen.
Genau.
Aber es stimmt, das ist auch voll absurd, ne? Und ich glaube,
eigentlich kommt dabei, schon,
ja. Es war ja dann für dich auch ein kleiner Schockmoment wahrscheinlich.
Mhm.
Und das ist ja für den Vater auch, vielleicht hat das was mit dem Schock zu tun, dass man dann erstmal was total komisch, Sinnbefreites denkt eigentlich, oder?
Ja.
Oder Unpassendes.
Ja, oder vielleicht ist das auch nicht so sinnbefreit, weil man sich doch irgendwie überlegt, was heißt das jetzt eigentlich ganz pragmatisch für mein Leben? Also was bedeutet das? Weil man sehr erstmal diese globale Dimension, also jetzt für den Vater gesprochen meine ich jetzt, die globale Dimension des Schrumpfens erstmal gar nicht erfasst oder so.
Ja.
Und dann überlegt man, ja, was heißt das jetzt eigentlich für mich? Und dann fällt einem halt irgendwas ein, wo man denkt, ja, da kommt es mir jetzt vielleicht ungelegen.
Ja.
Und wahrscheinlich ist das nicht so unrealistisch, dass man dann auf solche Gedanken kommt.
Nee, überhaupt
weil man
nicht.
Erstmal das versucht
das,
irgendwie
das
zu.
Das mag ich auch in der Geschichte, dass es so genau beobachtend ist und dass man so denkt, ja, so wären die Menschen wirklich wahrscheinlich, dass sie dann das erstmal denken. Und so. Oder auch gerade auf dem Dorf, wenn was denken, jetzt die Nachbarn auf die erste Sorge ist, wo du denkst, ganz ehrlich, das ist doch jetzt wirklich das kleinste Problem.
Ja, das stimmt.
Naja.
Das stimmt.
Okay, gut. Du hast auch eine Frage.
Ich habe auch eine Frage für dich und ich dachte, wir müssten jetzt vielleicht doch auch über die Fee nochmal sprechen, beziehungsweise den typischen Wunsch an die Fee. Und jetzt, ich weiß nicht, ob man das vielleicht hätte vorbereiten können.
Aber nicht, dass ich dir dafür Zeit eingeräumt hätte dieses Mal.
Ob ihr aus entweder deiner Jugend oder wahlweise auch aus der jüngeren Vergangenheit eine sogenannte gute Fee ein guter Fehlwunsch eingefallen wäre. Gibt es ja als psychologisches Werkzeug gibt es doch auch diese gute Fehlfrage, wenn du dich.
Dass man weiß, was einem im Leben fehlt oder so, meinst du?
Ne, dass man dann gefragt wird, was wäre denn, wenn jetzt nicht alles schlecht wäre, also was müsste denn sein, damit es gut ist?
Mhm.
Sozusagen nicht nur die Misere aufzuräumen, sondern was wäre dann, wenn alles gut ist?
Ja.
Und was müsste dann eigentlich idealerweise sein, das ist wohl so ein bisschen die gute Fee.
Ja.
Genau. Und gibt es da bei dir in der Vergangenheit sowas oder gibt es sowas gegenwärtig?
Also gegenwärtig, muss ich sagen, hat sich gerade so viel so in Wohlgefallen aufgelöst, innerlich und äußerlich, dass ich da gar, also da habe ich eher das Gefühl, da war mal eine gute Fee zu besuchen. Ich habe es vergessen. Aber wenn ich zurückblicke und meinem 12-, 13-, 14-jährigen Ich über eine Fee was wünschen dürfte, dann wäre wahrscheinlich das, was am meisten insgesamt brächte, mehr nicht Selbstliebe, nicht Selbstbewusstsein, sondern Selbstwert. Selbstwertgefühl.
Aha.
Mehr Selbstwertgefühl. So.
Aha.
Generell ganz viel mehr Selbstwertgefühl. Das hätte ich meinem Kind und Jugend-Ich gewünscht über eine Fee.
Okay, und hat sich das Kind und Jugend-Ich das auch gewünscht oder wusste das das Kind und Jugend-Ich
noch nicht? Das wusste das Kinder- und Jugend-Ich noch nicht.
Okay. Dann lassen wir es doch einfach so stehen.
Genau.
Okay, dann kommen wir zum Fazit, oder?
Knüppel aus dem Sack. Das Fazit.
Also, dein Fazit.
Okay. Ja, eigentlich habe ich das ja ein bisschen vorweggenommen. Also mir hat es sehr gut gefallen. Es war eine Geschichte, die wirklich Freude gemacht hat. Nee, stimmt gar nicht. Also ich habe sie gerne gelesen. Freude gemacht kann man jetzt eigentlich gar nicht sagen. Zum Teil hat es auch Freude gemacht, aber zum Teil fand ich es auch echt hart.
Ja.
Die Frage, wem liest man das vor?
Genau, das wollte ich dich gerade fragen, ja.
Das ist eine echt schwierige Frage, weil ich mir denke, wenn ich das schon teilweise irgendwie so schwierig finde,
ja.
Wem kann man das zumuten?
Also du würdest es auch nicht verschenken, oder?
Ah doch, vielleicht schon, aber da muss man die Person, glaube ich, einschätzen.
Ja.
Also ich weiß, also generell kann ich es dir jetzt natürlich nicht sagen, es kommt halt auf die Person an, ob ich denke, die Person kann damit irgendwie was anfangen oder kommt damit dann auch zurecht. Grundsätzlich bin ich ja auch immer ein Fan davon, dass man auch mal was zutrauen soll. Das hast du, glaube ich, auch in der Vergangenheit mal gesagt.
Genau, das wollte
aber,
ich leider auch wieder sagen.
Ja,
ja, dass Kinder das sicher auch anders lesen nochmal. Auch mehr auf Lenchens Seite, denke ich. Weil die auch erstmal nicht...
Stimmt, ja.
Ich glaube, die sehen das noch nicht so voraus, was wir dann schon ahnen. Sondern die freuen sich erstmal mit Lenchen, wie lustig das ist, glaube ich.
Und das wäre vielleicht auch wirklich interessant, das mal so zu beobachten, so eine Rezeptionsstudie mal zu machen, wie verschiedene Personen oder Altersspannen oder sowas darauf reagieren.
Ja.
So. Wo vielleicht an Stellen, wo ich mir schon denke, wie furchtbar, das geht alles in den Bach runter, dass vielleicht Kinder das wirklich noch lustig finden. Das wäre, halte ich auch für denkbar.
Ja.
Aber keine Ahnung.
Ja, also ich bin mir auch sicher, dass es auf jeden Fall so ein bisschen wie dieses Träumschönen Wind sind, was ja nur lustig ankommt. Das ist aber auch eine nur schöne Geschichte. Also da ist null, wenn man sowas mal ausprobieren möchte fürs Kind, kann ich die empfehlen. Aber dass ab einem gewissen Alter das spätestens gibt und auch bei kleineren Kindern natürlich, ab da, wo dann die Katze ins Spiel kommt und wo das dann wirklich gefährlich wird, werden die auch, wenn dann das Waisenhaus zur Sprache kommt, auch nicht mehr lustig finden.
Mhm.
Also ich denke auch, also ich würde es auch frühestens ab Grundschule lesen. Weil ich glaube auch, es gibt ja auch diese magische Phase, wo Kinder das auch trotzdem immer noch unsicher sind. Gibt es Gespenster oder gibt es keine und so. In der Zeit fände ich es fast ein bisschen arg gruselig, ehrlich gesagt.
Da bin ich immer noch drin.
Deswegen fandest du es ja auch so gruselig.
Ja, wahrscheinlich.
Na gut. Ja, uns interessiert natürlich, wie ihr das fandet. Wenn ihr zufällig ähnliche Geschichten habt, ich suche immer noch diese andere, wo auch die Eltern plötzlich klein sind, schreibt uns gerne. Dann könnt ihr uns
schreibt uns.
Und sonst, ja, Michael Ende fand ich auf jeden Fall jetzt cool, dass wir den mal gemacht haben. Und ganz kurz noch zu Momo. Ich finde, also, weil ich das als einziges kenne noch von ihm, dass das auch was war, wo ich als Kind schon gemerkt habe, diese grauen Herren und diese ganze Sache, da ist noch eine Ebene, die ich noch gar nicht verstehe. Also manchmal ist es ja so, du liest es als Erwachsener und dann fällt dir die Ebene auf und als Kind hast du sie gar nicht bemerkt. Aber bei dem war es so, dass man, finde ich, als Kind schon gemerkt hat, das ist sehr tief und man fand es gut, aber man wusste auch noch nicht, was ist da noch so dahinter. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das in der Geschichte auch so ein bisschen ist. Also ich glaube, er hat gerne auch mal diese Gruselelemente und dieses... Ja, ein bisschen tiefsinnigere auch mit drin, oder?
Ja,
ja.
Glaube ich auch.
Okay.
Gut.
Dann
freuen wir uns auf euer Feedback dazu. Schreibt uns auf Instagram und Twitter oder per Mail. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr nicht von der Katze gefressen wurdet, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder beim Märchen-Schrottcast.
Sehr schön. Ich finde, deine Schlusssätze werden auch immer besser, muss ich sagen.
Aber jetzt sehe ich gerade noch einen Satz, den möchte ich jetzt auch noch mal zum Abschluss vorlesen.
Ja.
Weil dann die Mutter das Kind tröstet und sagt, dein kluger Vater wird bestimmt einen Ausweg finden. Nicht wahr, Kurt, mein Lieber, das wirst du doch. Also ein bisschen kann einem der Vater auch leid tun, weil es lastet auch ein hoher Druck auf ihn.
Das stimmt, ja.